21. Februar 1968.
Ein Schäfer findet außerhalb von Palma neben einer Landstraße die Leiche des berühmten mallorquinischen Architekten José Ferragut.
Kurz darauf stehen zwei Verdächtige fest.
Und es gibt eine Theorie, einen Mord im schwulen Milieu.
Doch die Familie vermutet bis heute, dass etwas anderes dahinter steckt.
Mörderisches Mallorca.
Vorweg eine kleine Triggerwarnung. In dem Fall wird es um einen brutalen Mord gehen. Es wird um Homophobie gehen und auch Polizeigewalt spielt eine Rolle. Falls ihr etwas davon nicht hören könnt oder kleine Kinder in der Gegend habt, vielleicht den Podcast für später aufheben. Folge 5. Heute mit einer anderen Besetzung. Sophie ist etwas verfrüht in den Mutterschutz gegangen, aber es geht ihr gut. Dafür habe ich heute meinen Kollegen Patrick hier. Hallo Patrick.
Hallo Marlene.
Nur kurz zur Übersicht. Wer bist du denn eigentlich?
Ich bin Online-Redakteur bei der Mallorca Zeitung. Früher war ich Kulturredakteur, jetzt mache ich die Website und finde das heutige Thema sehr, sehr spannend, denn es beinhaltet nicht nur Mord, sondern auch Architektur. Und ich glaube, es erzählt auch sehr, sehr viel darüber, wie Mallorca vor einigen Jahrzehnten als Gesellschaft funktioniert hat.
Du machst es auf jeden Fall schon mal spannend. Es geht heute um den Mord an dem Architekten José Ferragut im Jahr 1968. Dementsprechend, wir reisen eine Weile zurück.
José Ferragut mag nicht jeden, oder sagen wir es mal andersrum, wenigen Leuten etwas sagen, aber die meisten dürften zumindest eins seiner Gebäude schon mal gesehen haben. Es ist ein sehr umstrittenes Gebäude. Wenn man nach Palma reinfährt, von der Flughafenautobahn aus, kommt irgendwann, kurz bevor man zur Altstadt kommt, auf der rechten Seite ein großer rechteckiger Baum, der im Sonnenlicht orange-ockerfarben, bräunlich leuchtet, sehr umstritten ist. Manche Leute halten es für ein durchaus ansehnliches architektonisches Werk. Andere Leute würden es lieber abreißen. Wir können vielleicht nachher noch ein bisschen auf diese Diskussion eingehen und was jetzt mit diesem Gebäude passieren soll, das seit Jahren schon leer steht und immer wieder neue Pläne bei Politikern und privaten Investoren hervorlockt, kann man sagen. Aber kommen wir nochmal zurück zu José Ferragut. Also José Ferragut, der hat dieses Gebäude gebaut. Was hat er noch gebaut?
José Ferragut ist bekannt unter anderem für die Porciuncula. Das ist eine Kirche an der Playa de Palma, die eine große Glaskuppel hat. Er hat außerdem die Kirche San Agustin und das Gemeindegebäude in Porta Alcudia gebaut. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. In Palma war er auch an der Stadtentwicklung beteiligt und hat an der großen Straße Jaume III einige Gebäude auch entworfen.
Ich glaube, diese Folge wird ein bisschen anders sein als die bisherigen, weil wir viel mehr über das Opfer reden werden als über die Täter, weil wir erstens über die Täter nicht so viel wissen und zweitens, weil das Leben des Opfers durchaus eine Rolle spielt bei den Gründen für den Mord. Deshalb erklären wir vielleicht am Anfang, wer war José Ferragut?
José Ferragut war Mallorquiner. Er wurde 1912 in Palma geboren und er kam aus einer sehr konservativen Familie. Die Familie hatte Geld, die Familie war sehr katholisch und die Familie war alles andere als positiv der Republik eingestellt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Ferragut tatsächlich an der Seite der Faschisten gekämpft hat im Bürgerkrieg, den es in Spanien gab. Der konservative Teil der Bürger hat sich oft auf diese Seite gestellt.
Ja, zumal, glaube ich, viele Leute auf Mallorca, unabhängig von ihrer grundsätzlichen politischen Einstellung, man einfach eingezogen wurden, ohne dass sie von der einen Seite oder von der anderen, ohne dass sie sich groß wehren konnten.
Auch das, ja. Ferragut hat in Barcelona Architektur studiert und kam danach wieder zurück auf seine Heimatinsel. Er hat in der Altstadt in Palma gewohnt und, sagen wir mal, er war jetzt kein Ausreißer in seiner Familie. Er war in katholischen Projekten beteiligt, hat zum Beispiel die Kirchen, die er entworfen hat, auch ohne Entgelt gemacht. Er galt als sehr korrekter Mann. Er soll immer ordentlich gekleidet gewesen sein, hatte irgendwie als Markenzeichen eine schwarze Hornbrille. Er war irgendwie ruhig und eher ein Einzelgänger. Ich habe mit der Großnichte von ihm gesprochen. die ihn nie kennengelernt hat. Mar Ferragut heißt sie. Und sie hat mir aber auch, sagen wir mal, eine andere Seite von ihm beschreiben wollen, nämlich die, die seine Familie gesehen hat.
José
war ein sehr familiärer Mensch und vor allem seinen Neffen und Nichten sehr verbunden. Er war ein Perfektionist. Er liebte Mallorcas Landschaft und wollte sie unbedingt erhalten. Was seine Arbeit anging, war er aber eher ein Freigeist. Er wollte Innovationen, die er auf der ganzen Welt sah, nach Mallorca bringen.
Wie kam das damals an bei der mallorquinischen Gesellschaft, die ja tendenziell eher konservativ ist und gerade in jener Zeit? Wie war das, dass da einer plötzlich Ideen aus dem Ausland bringt, neue Ideen, Architektur anders erlebbar machen möchte?
Es kam gemischt an, sagen wir es so. Er war schon zu Lebzeiten kontrovers. Er galt zum einen als großes Talent und man war auch irgendwie stolz, ihn zu haben als Sohn der Stadt und so weiter. Aber andere haben auch stark kritisiert, was er da so gebaut hat. Eben zum Beispiel das Ressa-Gebäude, das ja eben sehr unmediterran aussieht, sagen wir es mal so. Mar Ferragut hat zum Beispiel auch gesagt, dass ihr Großonkel teilweise vielleicht auch seiner Zeit voraus war oder halt, ja, es war vielleicht nicht für alles der richtige Ort. Sie hat gemeint, so ein Gebäude würde in Chicago nicht auffallen, aber in Mallorca fällt es halt schon auf. Aber vielleicht hat er deswegen auch gerade gut getan. Sonst war er tatsächlich eher konservativ, passend zu seiner Familie, aber wenn es um seine Arbeit ging, war er eher ein Vorreiter.
Und war er damit erfolgreich?
Sehr. Ich habe ja vorhin ein bisschen erzählt, was er so alles gebaut hat und man kommt jetzt nicht mal eben so viele Aufträge, wenn man nicht erfolgreich ist. Er hatte auch ein sehr großes Architektenbüro, hat sehr gut verdient. Wobei auch ich mal ein Interview gesehen habe mit einem seiner ehemaligen Mitarbeiter, der gemeint hat, dass der das sehr gerecht unter seinen Mitarbeitern aufgeteilt hat.
Das heißt, wir haben diesen bekannten Architekten, der vielleicht kontrovers ist wegen seiner Arbeiten, aber und plötzlich ist er tot.
Ja, und zwar auf brutale Weise ermordet. Am 21. Februar 1968 hat ein Schäfer den inzwischen 56-jährigen José Ferragut gefunden. Erkennbar war er erstmal nicht. Er lag in einem Straßengraben ein paar Kilometer von Palma entfernt und sein Kopf war komplett zertrümmert worden mit einem Stein. Die Polizisten von der Guardia Civil, die kurz darauf angekommen sind, haben dann auch recht schnell ein Urteil gefällt. Sie haben gesehen, dass der Mann sehr gut hergerichtet war oder sehr schick hergerichtet war. Sie haben die Zone irgendwie gekannt und haben gesehen, dass er einen offenen Hosenschlitz hatte und haben gesagt, ich zitiere hier, esto es mariconería. Also,
dass es sich um einen Fall im schwulen Milieu handelt, wenn man es weniger vulgär ausdrücken möchte.
Genau. Man muss sagen, in der Zeit war natürlich Homosexualität illegal und noch dazu extrem verpönt. Also die Homophobie in sämtlichen Gesellschaftsschichten und eben auch in der Polizei war natürlich groß. Du kannst dir vorstellen, was das für ein Schock gewesen sein muss für diese Familie. Zum einen, dass sie diesen geliebten Onkel, dieses geliebte Familienmitglied verlieren. Zum anderen aber, dass es auch noch unter solchen für sie schlimmen Umständen ist und ein solches schlechtes in ihren Augen Licht auf ihn wirft.
Aber wurde das dann auch so kommuniziert? Ich meine, ich nehme an, es gab da zumindest eine Pressemitteilung, irgendein Artikel in einer Zeitung, wurde in da kommuniziert, dass die Vermutung ist, dass es sich in einem solchen Milieu abgespielt hat, der Mord?
Nein, es ist immer noch Presse im Franco-Spanien. Es wurde erst einmal nur von diesem Leichenfund berichtet, schon, also gerade natürlich unter dem Aspekt, dass es der berühmte Architekt ist, aber nicht die Vermutungen des schwulen Milieus. Und auch als kurz darauf zwei Verdächtige festgenommen wurden, die polizeibekannte Stricher waren, haben die Zeitungen das irgendwie sehr schräg umschrieben. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht erkannt, dass damit irgendwie Stricher gemeint sind. Ich glaube, da stand sowas wie Menschen, die darauf spezialisiert sind, andere mit ihren Lebensumständen zu erpressen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob das in der Zeit verständlich war für die Leute oder ob es tatsächlich einfach niemand groß wissen sollte. Aber wir reden hier von einer Stadt, die damals noch mal kleiner war als jetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das sehr schnell rumgesprochen hat.
Das heißt, es wurden zwei Verdächtige festgenommen. Und dann, ich meine, Spanien war alles andere als ein Rechtsstaat. Wie ging es dann weiter? Wurde wirklich ermittelt? Kam es zu einem Gerichtsverfahren oder wollte man es einfach schnell unter den Teppich kehren?
Also ermittelt wurde nicht so wirklich. Es gibt einen Dokumentarfilm, der heißt Vida y Mort de un Arquitecto, der sich sehr stark mit dem Tod von José Ferragut beschäftigt und der auch mit vielen Zeitzeugen spricht. Darin spricht unter anderem ein Polizist von diesen, die damals beteiligt waren an diesem Fall. Und der sagt völlig offen, dass sie diese beiden nur deswegen festgenommen haben, weil sie erst seit kurzem aus dem Gefängnis draußen waren und dafür bekannt waren, solche ähnlichen Sachen zu machen. Also A, sie wussten, sie sind Stricher und B, mindestens einer von ihnen hatte schon einmal einen seiner Freier angegriffen und beide hatten schon einmal Freier bestohlen.
Okay, das waren die Vorstrafen, aber was haben die Verdächtigen in dem Fall gesagt? Haben sie gestanden?
Und hier sind wir wieder beim Franco-Regime. Polizeiarbeit war damals nochmal um einiges anders als heute. Die Leute waren erstaunlich offen in diesem Dokumentarfilm. Der hat dort auch einfach gesagt, dass sie, wenn Leute nicht endlich mal gesagt haben, was sie haben wollten, denen halt ein paar Mal eine reingehauen haben. Also in anderen Worten, es wurde ein Geständnis aus den Beinen rausgeprügelt, ja.
Und dann kam es zum Gerichtsverfahren?
Es kam zum Gerichtsverfahren. Die Polizei hat dort ihre Theorie präsentiert. Diese Theorie war, dass der Ältere von den beiden Ferragut bereits kannte. Also Ferragut war Stammkunde, wenn man so will, bei ihm. Und dass sich diese beiden Stricher im Gefängnis kennengelernt hatten und eben erst seit kurzem draußen waren. Und dieser Stricher, der Ferragut schon kannte, konnte ihn wohl nicht ausstehen, weil der immer schlecht gezahlt hat, obwohl er ja viel Geld hatte. Außerdem hat dann die Polizei noch irgendwie dazu erfunden, was nicht mal in diesem erzwungenen Erständnis drin stand, hätte er sich wahrscheinlich gewünscht, dass er ihm eine Wohnung stellt und ihn sozusagen als Geliebten finanziert oder sowas. Jedenfalls soll Ferragut an der Stadtmauer von Palma entlang gegangen sein, was damals wohl der Schwulenstrich war, und diesen Älteren von den beiden wie üblich mitnehmen haben wollen in seinem Auto. Aus irgendeinem Grund sind sie dann beide ins Auto eingestiegen. Der eigentliche, sagen wir mal, Vertrag war aber nur mit dem einen. Dann sind sie also rausgefahren. Ferragut und der Ältere von den beiden sind im Wald verschwunden, kamen dann zurück und haben sich gestritten um das Geld, wie viel der jetzt dafür bekommt. Der Streit ist wohl eskaliert und hat damit geendet, dass dieser Stricher Ferragut mit einem Stein gegen den Kopf geschlagen hat. Das war die offizielle Geschichte, die aber der Richter in keinem Punkt bewiesen gesehen hat. Weil die beiden hatten vor Gericht ihre Geständnisse zurückgezogen. Also gab es nichts weiter, weil es gab keine Fingerabdrücke, also man hatte das Auto gefunden, dort war Blut, aber man hat nichts anderes zum Nachweis gehabt. Und das Blut gehörte Ferragut. Also es gab nichts, was diese beiden Stricher wirklich mit diesem Fall verbunden hätte.
Das heißt, sie kam frei.
Sie kam frei.
Wurde weiter ermittelt? Wurde nach neuen Spuren gesucht?
Also das Ganze war 1,5 Jahre nach dem eigentlichen Fall, das Gerichtsverfahren. Und im Endeffekt wurde der Fall dann relativ fallen gelassen, weil zum einen war die Polizei sowieso der Meinung, dass sie die Richtigen hatten. Und zum anderen wollte die Familie auch nicht, dass weiter in diese Richtung ermittelt wird, weil die Familie immer noch der Meinung war, dass das falsche Beschuldigungen gegen ihr Familienmitglied war. Dass Ferragut weder schwul war, noch irgendwas mit Strichern zu tun hatte. Und dass die Geschichte irgendwie ganz anders war.
Was dachte denn die Familie? Also hatten die eine Theorie?
Oh ja, die haben sie bis heute. Die Familie dachte, dass Ferragut von einem Auftragsmörder umgebracht wurde. Und zwar, weil er den falschen Leuten auf die Füße getreten war.
Okay, erzähl mal.
Ferragut war als eben anerkannter und bekannter Architekt zum Gemeindearchitekten von Pollença ernannt worden. Das bedeutete, er hat sämtliche Aufträge für Pollença vergeben. Das ist im Norden der Insel. Und wir sind gerade in den 60ern. Das ist der Anfang des Urlauberbooms auf der Insel. Es gab eine Menge zu bauen. Also man hat Hotels hochgezogen, wie noch was. Man hat gebaut, gebaut, gebaut. Es ging einfach darum, Geld zu machen und möglichst viel. Jetzt war Ferragut aber, wie Mar Ferragut am Anfang gesagt hat, verliebt in die Landschaft Mallorcas. Er war, was ja irgendwie eher ein Gedanke ist, den wir heute haben, er wollte diese Landschaft beschützen vor den Urlaubermassen und war der Meinung, dass man diese Insel nicht verschandeln sollte und nicht ausverkaufen. Deswegen hat er keine größeren Aufträge oder viele Aufträge, die man hätte machen können in Pollenza, nicht vergeben und sich wohl auch nicht dazu bestechen lassen. Man muss dazu sagen, er galt nicht nur als sehr korrekt, sondern auch als sehr integer. Als Beweis kann man sehen, zu der Zeit haben sich sämtliche Gemeindearchitekten immer selbst die Aufträge gegeben, die besonders viel Geld geben, also ihrem eigenen Büro. Das war nicht verboten. Und er selbst hat, sobald er Gemeindearchitekt von Pollenza wurde, gesagt, dass er ab dann kein einziges Gebäude in Pollenza machen wird, weil er sich nicht selbst bereichern will mit diesem Posten.
Gut, das an sich ist ja noch kein Grund, dass ihm jemand etwas Böses möchte.
Nein, aber das Problem war eben dieses, zum einen in Pollenza eben sämtliche Bauvorhaben stoppen, das war schon schwierig. Und zum anderen hat er sich allgemein gegen diesen Bauboom und so weiter und eben den Leuten, die sich damit bereichert hat, ausgesprochen. Es gibt Briefe von José Ferragut, die sind in dem Buch El Arquitecto José Ferragut Bou gesammelt. Darin schreibt er der Architektenkammer und auch interessanterweise dem Direktor der MZ-Schwesterzeitung Diario de Mallorca Briefe, in denen er sich beschwert über den Egoismus von Bauträgern, in denen er spezifische Menschen benennt, die sich bereichern daran, diese Insel zu verschandeln, und er nennt Leute beim Namen, die eben in dem Franco-Regime, das es damals gab, auf der Insel auch relativ weit oben standen.
Okay, ja, da kann man sich vorstellen, dass sich Leute angegriffen fühlen. Hat die Familie das irgendwie belegt?
Die Familie hat einen Detektiv darauf angesetzt, herauszufinden, was diese Hintergründe sind und wer daran schuld sein könnte. Auch da hat Mar mir etwas zugesagt.
Irgendwann hat der Detektiv der Familie gesagt, dass er nicht weiter ermitteln will, weil er weiterhin auf Mallorca leben möchte. Der Detektiv hatte Angst vor dem, was er entdeckt hatte.
Okay, krass.
Ja, ein weiterer Punkt, der, sagen wir mal, für die Familie spricht, ist, dass der Nachfolger als Gemeindearchitekt von Pollenza einmal gehört hat, wie Bauherren untereinander gesagt haben, aber so laut, dass er es hören kann, absichtlich natürlich: bei dem müssen wir das machen, was wir bei Ferragut gemacht haben. Das kann natürlich eine Drohung gewesen sein, die leer war, also einfach nur in dem Wissen, dass es ein unbekannter Mord war, aber es kann auch irgendein wahrer Kern drin stecken. Es ging um sehr viel Geld.
Das hieße ja, dass dieses Klischee oder diesen Spruch, den man häufig hört, dass Mallorca wie Sizilien nur ohne Tote ist, dass das vielleicht doch nicht ganz so stimmt.
Sicilia senza morti.
Genau.
Ich glaube, also als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich bin nicht so lange auf der Insel wie Patrick, habe ich es nicht ganz verstanden, muss ganz kurz erklären, was das bedeutet. Was ist Sizilien ohne Tote?
Sizilien ohne Tote bedeutet, dass es hier ähnlich mafiöse Strukturen oder eine ähnliche Korruption zumindest gibt wie auf Sizilien, dass aber die Akteure zumindest vor dem Auslöschen des menschlichen Lebens zurückschrecken, grob gesagt. Es ist eine Art geflügeltes Wort auf Mallorca und mittlerweile Titel eines sehr erfolgreichen Buches und einer sehr erfolgreichen Fernsehserie.
Genau, ich glaube, davon kenne ich es. Wenn das denn so stimmt, wäre das natürlich nicht wahr.
Das heißt, der Detektiv, der hatte dann Angst, der hat es gelassen und das war's dann? Oder hat noch irgendwer jemals versucht zu ergründen, was da genau passiert ist?
Nein, im Endeffekt war das ein bisschen das Ende der Geschichte. Naja, bis heute weiß man es natürlich nicht. Beide Theorien haben eigentlich ihre Berechtigungen. Also in der Zeit hätte Ferragut, wenn er denn homosexuell war, das nur schwierig anders ausleben können, als auf den Strich zu gehen. Und selbst wenn er aus einer sehr konservativen Familie stammte, man weiß sehr genau, dass auch Leute aus konservativen Familien das in der Zeit gemacht haben. Also es ist nichts, was unerhört wäre. Und das macht einen natürlich sehr schutzlos, wenn man mit Fremden in ein Auto steigt und außerhalb von Palma irgendwo ist, als Mensch, der auch noch mehr oder weniger viel Geld hat und bekannt ist. Es ist andererseits auch nicht von der Hand zu weisen, dass er eben einigen sehr einflussreichen Leuten auf die Füße getreten ist und dass es nun mal bei diesen Baugeschäften um sehr viel Geld ging. Dementsprechend ist ein Mord in die Richtung auch möglich. Es wäre natürlich mit einem Stein erschlagen, wäre vielleicht nicht meine erste Wahl als Auftragsmörder. Also es wirkt eher wie ein Mord aus Leidenschaft, wenn man so will. Hat zumindest irgendwer auch mal, das erfinde ich gerade nicht, das habe ich auch mal in irgendeinem Interview mit einem Polizisten so gehört. Andererseits war es dadurch, dass die Polizei so wenig ermittelt hat, einfach ist es heutzutage unmöglich, daraus irgendwelche Schlüsse zu führen, weil wenn der Auftragsmörder ein bisschen schlau war, dann hat er ihn vielleicht genau da abgestellt, wo manchmal Homosexuelle gesichtet werden, und hat halt seine Hose geöffnet. Das ist jetzt echt nicht so viel gemacht worden, was wirklich zu dieser Theorie führen kann.
Wie denkt die Familie heute darüber oder wie geht die Familie damit um?
Mal hat mir gesagt, dass die Familie erst einmal natürlich im starken Schock war.
Er wurde umgebracht, also war es natürlich ein unerwarteter Tod und für die Familie sehr schmerzhaft. Und es war zum Verzweifeln, dass nie offiziell aufgedeckt wurde, was passiert war. Die Familie hat damals versucht, das Thema zu vergessen, um mit ihrem Leben weitermachen zu können.
Also die Familie wollte erst einmal das ganze Thema vergessen. Und auch die Gesellschaft, die mallorquinische, hat ihr Übriges getan. Es wurde erst einmal lange nicht über Ferragut gesprochen. Erst das Buch, das von der Familie rausgebracht wurde, und dann auch dieser Dokumentarfilm, den die Familie übrigens ganz schlimm findet.
Warum?
Weil er dieser Homosexualitätstheorie einen ebenso großen Raum gibt wie der, sagen wir mal, politisch motivierter Mordtheorie. Und bis heute will die Familie von dieser ersten Polizeitheorie nichts hören. Also mit all dem kam plötzlich wieder dieser Name raus, und inzwischen wurde Ferragut vom Inselrat, vom Conseil geehrt. Es war eine große Veranstaltung, wo auch die ganze Familie hin konnte. Es gibt ganz aktuell eine Ausstellung über ihn im Castell de Bellver bis September noch. Also inzwischen ist er wieder ein berühmter Sohn dieser Insel, auf den auch die Stadt und eben die ganze Insel stolz ist. Und das war für die Familie natürlich ein Balsam, die ihn immer irgendwie in dieser, sagen wir mal, liebevollen Erinnerung hatte, aber auch nicht über ihn reden wollte, weil der Tod und alles drumherum von ihm so ein schwieriges Thema war. Und dass man sich für ihn jetzt für sein Werk erinnert, statt für seinen Tod, das ist der Familie sehr wichtig.
Ich glaube, das Bekannteste ist natürlich, wie wir schon eingangs gesagt haben, das Fässergebäude. Das steht jetzt schon seit Jahren leer. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, was passieren soll. Also private Investoren haben natürlich großes Interesse daran, Luxuswohnungen oder ein Hotel in erster Meereslinie zu bauen. Die Politik hat andere Vorstellungen. Ich musste, als wir diesen Podcast vorbereitet haben, sehr lachen, weil ich gesehen habe, dass der konservative Bürgermeisterkandidat, wir haben ja Ende des Monats Wahlen, vorgeschlagen hat, das Gebäude im Falle eines Wahlsiegs in ein internationales Kunstmuseum zu verwandeln. Diesen Plan hatte die linke Stadtverwaltung in der vergangenen Legislaturperiode auch schon. Es wurde viel darüber geredet. Geworden ist daraus nichts. Ich bin vorsichtig skeptisch, dass dass daraus ein Kulturzentrum oder ein Museum wird, aber man weiß es nie.
Es ist auf jeden Fall ein ultra auffälliges Gebäude. Also ich habe zum Beispiel von Freunden, die mich besuchen gekommen sind, habe ich auch schon einfach mal gesagt bekommen, sag mal Marlene, was ist eigentlich dieser hässliche Klotz mitten am Meer? Also was soll das? Und ich muss zugeben, ich konnte dem wenig entgegensetzen, weil ich finde das Ding auch sehr hässlich. Es tut mir ein bisschen leid jetzt, wo ich irgendwie José Ferragut so ein bisschen kenne und irgendwie, wenn man dann so viel über eine Person liest, ist sie einem dann irgendwann auch sympathisch, und dementsprechend wäre ich nicht mehr wie zu Beginn einfach dafür, das Ding abzureißen, aber ich verstehe nicht ganz, was an so einem viereckigen, dunklen Glasdings toll sein soll. Und
ich glaube, sozusagen das Spannende ist natürlich sehr ein Produkt seiner Zeit. Also es ist das Gebäude, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist im sogenannten International Style gebaut. Das ist eine Richtung, die sich in den 20er, 30er Jahren gebildet hat, mit Mies van der Rohe und so. Und dann, wie so üblich, kam alles später nach Mallorca. Nein, also es war eine Sache, die länger angedauert hat. Und es war tatsächlich so das erste, vielleicht auch das einzige wirklich bedeutende Gebäude dieser Art auf Mallorca. Persönlich, ich finde, es gehört dazu. Ich würde es nicht abreißen lassen. Ich glaube, es hat auch mit der Zeit, weiß nicht, es hat so einen gewissen Charme. Ich glaube, es gäbe sehr, sehr viele neuere, andere Gebäude, die ich eher abreißen würde als dieses Gebäude. Aber diese Diskussion ist im Grunde hinfällig, weil das Gebäude ja unter Denkmalschutz steht. Deshalb glaube ich, sollte die Diskussion eher in die Richtung gehen, welche Nutzung denn für dieses Haus sinnvoll ist. Weil so wie es gerade ist, es ist verfällt, so macht es keinen Sinn.
Also voller Graffitis.
Wir waren vor ein paar Jahren mal drin, das war ziemlich cool.
Ach, du warst mit dabei, also ich wusste, dass die MZ drin war, aber...
Ja, ja, wir waren mit da drin und es ist natürlich spektakulär, also da drin zu sein. Dieses Ockerfarbene, was man von außen sieht, sieht man auch von innen. Das heißt, man sieht die Stadt, man sieht das Meer, man sieht die Berge. Man sieht alles durch so eine Art Sepia-Filter. Es ist schon interessant, also ich würde mich freuen, wenn etwas daraus gemacht wird, was tatsächlich der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, weil die Stadt würde, glaube ich, viel davon haben.
Auf jeden Fall wäre es Ferragut auf keinen Fall eine Ehre, das Ding abzureißen und ein Hotel drauf zu bauen, wo er doch so gegen den Massentourismus gekämpft hat.
Das stimmt. Zuerst vielleicht kannst du noch mal den Hörern sagen, die sich vielleicht mehr über Ferragut und sein Werk informieren wollen. Was gibt es alles? Also du hast den Dokumentarfilm erwähnt, das heißt Vida y Morte un Arquitecto. Das ist von Miguel Ek.
Genau.
Ein mallorquinisch-schwedischen Regisseur. Dann gibt es das Buch, das die Familie rausgebracht hat.
Ja, genau, das war von der Familie.
Und wie heißt es?
El Arquitecto José Ferragut Pou.
Und dann gibt es auch noch eine Ausstellung.
Genau, aktuell im Castell de Bellver. Darin sind Zeichnungen von ihm, Grafiken, aber ich glaube auch Filmausschnitte. Er hat gerne gefilmt mit so einer Handkamera. Es ist so ein bisschen alles Mögliche, um seine Vielseitigkeit zu zeigen.
Aber vor allem sein Werk und nicht sein Tod.
Genau, überall, wo seine Familie beteiligt ist, geht es um sein Werk.
Vielleicht als letzte Frage, weiß man noch, was mit den beiden Männern passiert ist nach der Gerichtsverhandlung?
Nein.
Des Mordes angeklagt wurden?
Die gehen ein bisschen in dem Wirren der Geschichte unter. Es kam ja nie wieder zu irgendeiner Art von Gerichtsverfahren. Und ihre Namen wurden zwar öffentlich genannt damals in der Zeitung, aber ich habe so ein bisschen nach ihren Namen geschaut und es kam nie wieder groß was, in dem Archiv zumindest.
Das war's.
Das war's auch schon. Wenn ihr euch weniger für José Ferragut und Architektur und mehr für Mordfälle interessiert, dann könnt ihr euch entweder unsere letzten 4 Folgen anhören oder die nächste Folge, die in ein paar Wochen kommt. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst oder uns am besten sogar abonniert und euren Freunden empfehlt.
Und wenn es Mordfälle auf Mallorca gibt, von denen ihr wisst und über die ihr gerne mehr erfahren würdet, dann könnt ihr uns das auch schreiben.
Ja, wir wühlen uns durch die Archive und suchen nach Zeitzeugen.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.